Ich bin gerade eben, als ich, oder ich habe mich gerade, als ich da noch gesessen habe, daran erinnert, beziehungsweise mir ist einfach wichtig geworden, dass jetzt in diesem Moment auch an einem anderen Ort Gottesdienst stattfindet mit Leuten, die sonst gerne oder auch regelmäßig hergekommen sind, nämlich in Lebach, weil dort fängt eine Gemeinde an. Erika und Harald haben uns ja davon berichtet, dass sie auf dem Herzen hatten, Gemeinde zu gründen, und sie beginnen mit Gottesdiensten. Und heute ist ein Gottesdienst dort, und ich möchte einfach, oder ich habe es auf dem Herzen, zu Beginn, bevor ich gleich predige, mit uns zusammen zu beten, dass das, was dort beginnt, unter dem Segen Gottes steht, und dass sie einfach Gottes Gegenwart erleben und auch spüren, wie Gott diesen Weg, den sie im Glauben miteinander gehen, bestätigt. Wollen wir das kurz miteinander machen? Könnt ruhig sitzen bleiben. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Zeuge sind, wie du Menschen aussendest, einfach Gemeinde zu gründen. Erika und Harald mit ihrer Familie, du hast es ihnen wichtig gemacht und sie sind diesen Glaubensschritt gegangen und starten Gottesdienste bei sich zu Hause oder bei sich in Lebach. Und in diesem Moment, wo sie zusammen sind, beten wir darum, dass sie gesegnet werden durch deine Gegenwart. Herr, du hast es verheißen, dass du mit ihnen bist, dass du sie führst, und Herr, du siehst auch das, was sie bewegt, was sie beschäftigt, wo sie das im Gehorsam dir gegenüber tun, aber auch in einer Erwartung, dass du in ihrer Mitte erfahrbar bist und auch handeln wirst. Und um dein Handeln, um auch die Frucht des Glaubens, bitten wir dich. Und wir danken dir dafür, dass wir von hier aus sie segnen können in deinem Namen. Amen. Wer von euch in den Gemeindebrief geschaut hat, der hat gesehen, was für ein Thema heute dran ist. Das Feuergericht, Motivation statt Furcht. Vielleicht hast du dir auch den Bibeltext angeguckt und dann denkst du dir, was wird das für eine Predigt? Aber ich verspreche euch, zumindest geht mir das so, es ist ein wirklich schönes Thema und es ist auch ein interessantes Thema. Und vielleicht merkst du das, wenn du mit Menschen, gerade die auch katholische Prägung haben, dann über diesen Bibeltext gut ins Gespräch kommen kannst. Denn dieser Predigttext heute, über den ich predige, der hat eine Geschichte in der christlichen Kirche, besonders in der katholischen Lehre. Denn dieser Predigttext wird in der Regel dazu herangezogen, die Lehre vom Fegefeuer zu begründen. Das Fegefeuer werde ich heute nicht lehren. Ich glaube, dass von diesem Text her so zu interpretieren ist, aus meiner Sicht eine Fehlinterpretation. Aber es ist ein spannender Text und ich glaube auch ein für uns wichtiger Text. Ihr seht den Predigttext gleich vorne an der Wand. Ich will ihn uns nach der Luther-Übersetzung vorlesen. Und wenn ihr den Vers 11, mit dem ich gleich einsteige, seht, dann merkt ihr, oh, darüber hat Andreas ja vor einigen Wochen gepredigt. Das war der letzte Vers in einer früheren Predigt. Und ich setze im Prinzip in dem Bibeltext von damals fort und komme zu dem Thema von heute. 1. Korinther 3, 12 bis 15 steht der Predigttext. Dort schreibt der Apostel Paulus: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das ist erstmal der Text. Und ich will einsteigen, mit euch einige Gedanken über das Gericht mitzuteilen. Vielleicht sitzt du hier und du stellst dir die Frage, kommen denn Christen überhaupt ins Gericht? Ist das ein Thema, das uns betrifft? Klar, auf der einen Seite, der Predigttext kann ruhig dranbleiben, danke. Auf der einen Seite schreibt das Paulus hier so, aber vielleicht kennst du auch andere Bibelstellen, wo es heißt, dass Christen, die sich für dieses Leben mit Jesus entschieden haben, nicht ins Gericht kommen. Ich nenne euch mal ein Zitat von Jesus, wo er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jetzt kann man fragen, wieso schreibt Paulus dann, dass man ins Gericht kommt, wenn Jesus doch an einer anderen Bibelstelle das genau Gegenteil sagt? Ist das nicht ein Widerspruch? Und vielleicht entdeckst du das beim Bibellesen, dass hier eine Stelle das aussagt und eine andere Stelle scheinbar genau das Gegenteil. Und wenn du so ins Nachdenken kommst, dann merkst du, ja, da muss es eine Lösung für geben, weil in der Bibel, ich glaube, da gibt es keine Widersprüche, die total gegensätzlich sind, sondern wir sollen weiterdenken. Also wenn auf der einen Seite gesagt ist, wir kommen nicht ins Gericht und auf der anderen Seite gesagt ist, für jeden Christen gibt es ein Gericht, dann ist eine Lösung, und das ist die Lösung, die ich denke, dass die richtig ist, dass es zwei Gerichte gibt. Und diese zwei Gerichte, die will ich euch kurz gegenüberstellen. Das erste Gericht, da geht es einfach darum, bin ich gerecht oder bin ich nicht gerecht? Werde ich, wenn Jesus wiederkommt, verurteilt oder bin ich verurteilt oder gehöre ich zu denen, die neues Leben empfangen haben und gerettet sind? Bei diesem Gericht wird nicht so sehr geurteilt, sondern es wird aus meiner Sicht einfach sortiert. Auf der einen Seite stehen die Söhne und Töchter Gottes. Menschen, die sich dafür entschieden haben, für ein Leben mit Jesus, die ihr Leben ihm anvertraut haben, die gesagt haben, du Jesus bist der, an den ich glaube, mit dir will ich leben, du bist mein Herr und mein Gott und ich will deiner Leitung in meinem Leben folgen. Die stehen auf der einen Seite, die haben das ewige Leben von Jesus empfangen. Für diese Gruppe gilt auch wirklich, was Jesus gesagt hat. Sie haben das ewige Leben und das wissen sie und das weißt du vielleicht auch, wenn du hier sitzt und diese Entscheidung getroffen hast. Dieses ewige Leben empfängst du nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Das ist dein Erbe, das, was du jetzt schon sozusagen sicher hast, weil du zu Jesus gehörst. Aber auf der anderen Seite stehen in diesem ersten Gericht diejenigen, die diese Entscheidung für ein Leben mit Gott nicht getroffen haben, die nicht an Gott geglaubt haben, die nicht diesen Jesus erkannt haben als der, der er ist. Sie haben dieses neue Leben einfach nicht empfangen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann sind sie im Tod geblieben und das wird einfach sortiert. Sie stehen auf der anderen Seite. Das ist das erste Gericht. Davon ist hier nicht die Rede bei dem, was Paulus schreibt. Paulus schreibt über ein zweites Gericht. Ich nenne es das Feuergericht. In diesem Gericht geht es nicht mehr um die Frage, hat man ewiges Leben oder hat man ewigen Tod, ist man gerettet oder ist man verloren, sondern diese Frage ist im Vorfeld schon geklärt. Hier macht der Zusammenhang klar, sondern es geht in diesem Gericht einfach um den Lohn für das Werk, das man im neuen Leben mit Gott getan hat. Die Qualität des Lebens mit Jesus wird geprüft und beurteilt. Paulus meint hier ganz klar eben das zweite Gericht und der Zusammenhang macht auch deutlich, es können nur Söhne und Töchter Gottes sein, von denen hier die Rede ist. Und in diesem Sinne ist dies hier ein Gericht mit positiven Vorzeichen. Da steht nicht mehr das Heil in Frage, sondern es geht darum, wie haben wir gelebt mit Gott. Alle, die in diesem Gericht beurteilt werden, sind bereits gerettet. Wie Jesus gesagt hat, haben sie bereits das ewige Leben. Selbst wenn ihr Leben später nicht viel Gutes hervorgebracht hat, in diesem Sinne ist dieser Text, gibt auch ganz viel Sicherheit. Ich weiß nicht, ob du das erkennst. Schau mal Vers 15, der ist ganz unten. Ich glaube, für einiges die Kanzel hier im Weg. Da heißt es, wenn aber jemand das Werk verbrennt, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also die Rettung ist auf jeden Fall da, wenn das Fundament Jesus gelegt ist. Wir merken dabei Rettung, ewiges Leben, also Rettung, damit meine ich, wenn Gott dann unser Leben ansieht, dass er uns ansieht und sagt, du bist ein Gerechter, komm und habe Gemeinschaft mit mir in Ewigkeit. Dieses ewige Leben ist eine Gnade Gottes, sie ist ein Geschenk. Niemand von uns kann es sich verdienen. Wir bekommen es in dem Moment geschenkt, wo wir an Jesus Christus glauben und uns für ein Leben unter seiner Leitung entscheiden. Deshalb ist die Glaubensaussage wahr, wir sind gerettet nicht durch unsere Werke, sondern allein durch Gnade. Und der Text bestätigt das, der stellt das nicht in Frage. Wer jetzt dabei stehen bleibt und das Thema Gericht beiseite schiebt, verpasst etwas ganz Entscheidendes. Denn unsere Werke, die wir hier auf dieser Erde mit Gott tun, haben eine Bedeutung für unsere Existenz in Gottes neuer Welt. Und auf dieses, was ich damit meine, auf dieses Feuergericht möchte ich jetzt mit euch etwas genauer gucken. Wenn ihr euch diesen Text anschaut, dann merkt ihr, es geht um unser Werk. Paulus lenkt unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf diesen Punkt. Immer wieder ist davon die Rede, dass es um eines jeden Werk geht. Dieser Aspekt, der wird so richtig wie mit einem Scheinwerfer im Bibeltext angestrahlt, damit man ihn nicht übersehen kann. Wir können hier merken, dass Gott hier etwas wichtig ist für uns. Er sagt dir und er sagt mir, Achtung, es geht jetzt um dich, es geht um dein Werk. Dieses Werk, sagt Gott, werde ich prüfen und ich teile dir heute Morgen mit, worauf es ankommt. Und wenn ich das so sage, ich weiß nicht, wie deine Gefühle sind, wenn ich über so einen Text hier mit dir predige, zu dir predige und sage, der Tag wird kommen, wo Jesus wiederkommt, wo dein Leben, die Werke, die du getan hast, geprüft wird. Und ich wünsche mir, dass du vorher eine Grundsatzentscheidung triffst, wie du mit diesem Thema umgehen möchtest. Es gibt ja, ich mache das mal so ganz plakativ, es gibt ja so einen deutschen Text, eine deutsche Sicht auf ein Thema und eine amerikanische Sicht auf ein Thema. Der Deutsche sieht tendenziell eher das Risiko, stellt sich den Worst Case vor. Also mit dem Worst Case, da kriegst du hier vielleicht ein bisschen Angst, ich komme ins Gericht und ich kann schlimmen Schaden nehmen. Das wäre so eine typisch deutsche Sicht. Der Amerikaner denkt eher in Chancen und Möglichkeiten. Der schaut diesen Text wahrscheinlich an und erkennt, Gott sagt mir, wie ich Lohn empfangen kann. Gott zeigt mir hier, worauf es ankommt, eine Sache wirklich gut zu machen. Und auf Lohn in der Ewigkeit habe ich Lust. Und ich wünsche mir für uns, dass wir diesen Text nicht mit so einer Furcht anschauen, nach dem Motto, da kommt ein Gericht und niemand will gerne beurteilt werden, wenn er befürchtet, dass es negativ ist, sondern Gott ist immer väterlich. Er ist immer für uns. Und wenn er uns durch Paulus so etwas sagt, dann möchte er unser Leben belohnen. Er möchte, dass wir so leben, dass es gut ist in seinen Augen und das wird auch gut sein für uns. Also meine Empfehlung ist, und das habe ich im Titel auch schon rübergebracht oder versucht zu sagen, das Feuergericht soll uns motivieren und nicht Furcht einflößen. Wie gesagt, es geht um das Werk bzw. die Werke eines jeden Einzelnen. Und dabei will ich einfach zwei Fragestellungen zu diesem Werk in den Blick nehmen und eine Antwort darauf geben. Erste Frage ist, welche Werke sind gemeint? Und die zweite Frage ist, wie kommt Qualität in mein Werk? Und dann haben wir hoffentlich das Handwerkszeug, fröhlich gute Werke zu bauen mit Jesus. Wenn ich weiß, welche Werke beurteilt werden und wie ich qualitativ mein Werk bauen kann, dann kann ich mich auch wirklich auf das Feuergericht freuen. Denn dann werde ich Lohn erhalten. Und das kann mich motivieren. Aber bevor ich mich diesen zwei Fragen widme, möchte ich noch einmal kurz auf die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen von Paulus eingehen. Damit mache ich jetzt einen kleinen Exkurs. Wie glaubwürdig ist das eigentlich, was er hier schreibt? Woher weiß Paulus vom Feuergericht? Also, der war ja noch nicht da, ne? Genauso wie wir hat er es geschrieben zu einer Situation, wo er ja noch nicht gestorben war und uns davon berichten konnte. Beziehungsweise es geht ja darum, das Feuergericht geschieht ja, wenn Jesus wiederkommt erst. Also wie kann er zu diesen Aussagen kommen und warum kann ich dem glauben? Also ich glaube, aus sich heraus hat der Paulus das nicht gewusst, sondern es wird etwas sein, was Gott ihm gezeigt hat. Und das hat er dann aufgeschrieben und den Korinthern geschrieben und es wurde überliefert und ist in den biblischen Kanon hineingekommen. Und so haben wir es im Neuen Testament. Aber wieso können wir das jetzt als Wort Gottes nehmen, wenn wir hier sitzen, heute Morgen? Und ich will euch einfach vorstellen, wie ich mit diesen Aussagen umgehe und was für mich die Gründe sind, diesem Wort Gottes in dieser Aussage zu vertrauen. Vielleicht habt ihr gemerkt, wenn ich so über diese Aussagen predige oder rede, dass ich dem ganz naiv kindlich glaube. Ich lese das und stelle euch das so vor, wie wenn das stimmt, wie wenn das wahr ist. Ich kann diese Aussagen nicht beweisen. Ich kann sie nicht herleiten. Es bleibt eine Frage des Glaubens. Aber dieser Glaube ist nicht einfach blindes Vertrauen. Glaube hat in der Regel gute Gründe. Und ich will euch drei Gründe bzw. drei Erfahrungen nennen, die für mich ausschlaggebend sind, dass ich mich diesen Aussagen anvertraue und hier wirklich Gottes Reden für mich höre. Die erste Erfahrung ist etwas ganz Grundsätzliches. Ich mache beim Bibellesen die Erfahrung, Gott gibt mir den Glauben zu glauben, was ich in seinem Wort lese. Gott gibt mir den Glauben zu glauben, was ich in seinem Wort lese. Vielleicht hast du nie darüber nachgedacht, aber in der Bibel stehen viele Dinge drin, die ziemlich unglaublich sind, weil sie, unser Vorstellungs übersteigen, weil das kommt einfach von der Ewigkeit in unsere Welt hinein. Und ich merke, ich kann diese Dinge glauben. Also das Krasseste ist, dass Gott in Jesus Mensch wurde, ein Baby wurde, wir gehen ja auf die Weihnachtszeit zu, am Kreuz gestorben ist, 3 Tage tot war, auferstanden ist und wieder in den Himmel gefahren ist. Also das zu glauben, wenn du das liest oder hörst und in deinem Herzen glauben kannst, dann hat Gott dir diesen Glauben gegeben. Das ist eine Erfahrung, es ist nicht selbstverständlich. Dadurch entsteht in mir Wissen, Glaubenswissen. Und dieses Glaubenswissen, das einfach da ist in mir, so eine Sicherheit, ich kann darauf mein Leben bauen, das ist Gottes Gabe für mich, eine erste Erfahrung. Zweite Erfahrung, ich erfahre, dass die Bibel als Gottes Wort vertrauenswürdig ist, aber nicht in dem Sinne zuerst, dass es um wissenschaftliche Zuverlässigkeit geht. Es geht für mich stattdessen darum, dass Gott mir persönlich in der Weise begegnet, wie ich es von den Aussagen der Bibel her erwarten kann. Ich nenne euch mal 2 Beispiele. Ich lese in der Bibel, dass Gott mich liebt und er mir seinen Frieden ins Leben geben möchte. Und weil ich das gelesen habe, komme ich genauso zu Gott und bitte ihn darum, Herr, erfülle mich mit deiner Liebe. Und erfülle mich mit deinem Frieden, dass dein Friede und deine Liebe meine Gedanken und meine Gefühle prägt. Und wenn ich so zu Gott komme und genau das erfahre, seine Liebe zu mir und seinen Frieden in meinem Leben, dann merke ich, boah, das steht nicht nur in der Bibel als etwas, was möglich ist, sondern das wird meine Erfahrung, dass Gott so für mich da ist. Und wenn ich das erlebe, dann ist das für mich einfach etwas, wo ich erfahre, Gottes Wort hat sich für mich als wahr erwiesen. Ein weiteres Beispiel. Ich lese in der Bibel, dass Gott zu uns redet und sein Heiliger Geist in uns lebt und uns leitet. Und auch das suche ich. Und beides, Gottes Reden und seine Leitung, erlebe ich immer wieder. Und wenn ich lese, dass es möglich ist und erlebe, dass es passiert, dann merke ich, dass es wahr ist, dass es stimmt. Und mein Vertrauen in Gottes Wort wird gerechtfertigt oder hat sich dadurch gerechtfertigt. Und wenn ich so darüber rede, es gibt ja noch viele andere Erfahrungen, wo du in der Bibel liest, was möglich ist mit Gott und genau diese Erfahrung machst. Ich glaube, ihr kennt diese Erfahrung. Und viele von euch erleben das auch, dass das, was ihr lest, auch in eurem Leben passiert. Und wenn du diese Erfahrung hast, genauso wie ich diese Erfahrung gemacht habe, dann ist ein nächster Gedankenschritt nur logisch. Dieser logische Gedanke ist folgender. Wenn wir an vielen Aussagen der Bibel erfahren, dass Gottes Wort vertrauenswürdig ist, in den Dingen, die wir heute erleben können, wo du etwas gelesen hast und das in deinem Leben erlebst, dann können wir auch dem Wort Gottes in den Aussagen glauben, die noch kommen werden. Hast du es mitbekommen? Wenn der eine Teil wahr ist, weil ich das auch erleben kann, dann kann ein anderer Teil, den ich noch nicht erlebe oder der in Zukunft kommen wird, genauso verlässlich sein. Und meine Erfahrung der Vergangenheit hat das bestätigt. Wie zum Beispiel das. Ich glaube, weil die Bibel in den einen Aussagen, die ich gesagt habe, wahr ist, dass ich auch mich dem anvertrauen kann, dem Feuergericht, dass ich einmal geprüft werde durch Gott, meine Werke, auch wenn es in der Zukunft liegt. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst so, mir gelingt das nicht, den Aussagen der Bibel im Glauben zu vertrauen. dann fordere ich dich zu einer Übung heraus. Bete zu Gott, dass er dir hilft, seinem Wort zu vertrauen, dass er dir diese Erfahrung schenkt, dass du glauben kannst, was du liest. Dann lies die Bibel und such die Erfahrungen mit Gott, die sich dir beim Bibellesen erschließen. Und beginne mit den 4 Evangelien. Mach das einfach. Lies die 4 Evangelien und hör danach nicht auf. Und wenn du etwas entdeckst, wo du sagst, das ist wertvoll für mich, und du fragst dich, ist das möglich für mein Leben, dann bete zu Gott und sag, Herr, schenk mir das. Und wo Gott dir eine Erfahrung gibt, wo du dann erlebst, es ist wahr, dann wird es deinen Glauben in die ganze Schrift stärken. Und darum geht es. Eine dritte Erfahrung ist für mich die Schönheit und die Tiefe und die Mehrdimensionalität der Offenbarung Gottes. Das ist vielleicht so ein Lehrerding, ja, für mich, weil ich das einfach liebe, diese Gedanken und diese Offenbarung, das, was Gott mir zeigt in seinem Wort. Ich merke, wie gerade mein Denken im Glauben nicht ausgeschaltet wird. Im Gegenteil. Mein Denken geht auf Entdeckungsreise und es erschließen sich beim Bibellesen Welten und Zusammenhänge, die mit meinem Leben zu tun haben, mit der Welt zu tun haben, in der ich lebe, wo ich mehr verstehen kann und ich kann glauben, dass es wahr ist. Und das hat für mich Kraft, Schönheit, es begeistert mich, es gibt mir Gewissheit und Frieden. In diesem Sinne ist für mich Bibelstudium Gottes Erfahrung und Gottes Begegnung. Und ich wünsche mir, dass viele von euch genau die gleiche Erfahrung auch gemacht haben. Jetzt gehe ich wieder zurück von diesem Exkurs. Warum kann man diesem Text überhaupt vertrauen? Und ich gehe zurück zu den Werken, die im Feuergericht geprüft werden. Und ich komme zur ersten Frage. Welche Werke sind gemeint? Liest man den Bibeltext, dann merkt man, dass es Werke sind, die auf dem Fundament Jesus Christus aufgebaut sind. Und das ist die nächste Folie. Da habe ich einfach mal das ein bisschen, ihr kriegt das hin. Genau, etwas weniger Text, damit das, worauf es jetzt ankommt, ihr vor Augen habt. Jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Das Fundament ist bereits gelegt, niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Ihr merkt, das ist ein Bild. Da sollen wir durch einen Vergleich eine Erkenntnis ziehen. Zu Beginn erfahren wir, dass dass es sich hier um Menschen handelt, die ein Fundament im Leben haben, nämlich Jesus Christus. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass es hier um Christen geht. Paulus redet hier von den Werken, die Christen vollbringen, wenn sie dieses Fundament Jesus Christus in ihrem Leben haben. Wenn du also an Jesus Christus glaubst und mit ihm lebst, dann hast du dieses neue Leben empfangen. Das neue Leben von Gott ist das Leben, auf das dann Gott schaut. Und die Beziehung oder auch die Verbindung mit Jesus, dieses Fundament, ist dann auch die Kraftquelle und die Möglichkeit, wo du dann drauf aufbauen kannst. Versteh dieses neue Leben wie eine Gabe Gottes. Es ist auch wie im wirklichen Leben. Unsere Eltern haben uns auf die Welt gebracht und damit haben wir die Möglichkeit bekommen, dieses Leben zu gestalten. Und dieses neue Leben können wir damit vergleichen. Nur, dass es jetzt nicht ein Beispiel aus der Biologie ist, sondern das Beispiel eines Bauplatzes. Also jetzt stellt euch ein Gelände vor und da wird ein gutes Fundament gelegt. Und es ist die Gabe, dieses Fundament ist dein Leben und du kannst darauf aufbauen. Du hast die Möglichkeit, sozusagen ein Glaubenshaus zu bauen mit Jesus und gute Dinge darauf zu entwickeln. Wenn man so an die Sache rangeht, wo sind jetzt die konkreten Werke in deinem und meinem Leben? Und die Antwort ist ganz einfach. Es sind alle Dinge, die du in der neuen Existenz als Christ tust. Kolosser 3, Vers 7a lesen wir das. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Also alles, was wir mit Jesus tun, sind Dinge, die auf diesem Bauplatz, auf diesem Fundament dieses Haus aufbauen. Mit alles ist wirklich alles gemeint. Alles, was du in der Gemeinde Gottes tust, ist Teil dieses Werkes. Alles, was du in deiner Gottesbeziehung investierst, gehört dazu. Alles, wie du dein Familienleben gestaltest, deine Ehe, deine Elternschaft oder wie du mit deinen eigenen Eltern umgehst, gehört dazu. Alles, wie du die Gabe als Single zu sein gestaltest oder auch Freundschaften pflegst, die du hast. Die Art, deine Arbeit am Arbeitsplatz zu tun. Alles, dein ganzes Leben ist geprägt von der Wirklichkeit des neuen Lebens. Und das Fundament Jesus, diese Beziehung zu ihm, prägt alles. Nicht nur diesen geistlichen Teil oder das, was man vielleicht zuerst als geistlichen Teil verstehen könnte. Mit ihm kannst du alles gestalten und sozusagen auf diesem Fundament aufbauen. Und in dieser Zusammenfassung steckt auch eine wichtige Wahrheit. Und das bewahrt gerade die Frommen vor einer Einseitigkeit. Im Feuergericht geht es nicht allein um die Zeit, die wir beim Bibellesen, im Gebet oder in der Gemeindearbeit verbracht haben. Ich bin überzeugt, im Feuergericht prüft Gott alle unsere Lebensbereiche. Alle Lebensbereiche sind für ihn wichtig und jeden Bereich sollen und dürfen wir mit Jesus, mit seiner Anleitung, mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft gestalten. Und vielleicht habt ihr das auch gemerkt, dass je nach Lebensphase immer mal andere Dinge betont sein können und das ist völlig normal. Nicht alles ist zu jeder Zeit gleich wichtig. In dieser Situation bedeutet, auf dem Fundament Jesus aufzubauen, im Dialog mit Jesus zu sein. Im Dialog mit Jesus, im Gespräch mit ihm, fragst du ihn, was hat gerade für dich Priorität in meinem Leben? Gott, worauf soll ich mich aktuell konzentrieren? Was ist ein Werk, was jetzt gerade dran ist? Und dieser Dialog mit Jesus hilft dir im Leben, die richtigen Prioritäten zu setzen. Zweite Frage. Wie kommt Qualität in unser Werk? Schaut mal nach vorne. Erkennt ihr ein Muster? Bei den Materialien. Welche zwei gehören zusammen? Wenn man das sich so anschaut, dann merkt man, es gibt Materialien, die im Feuer bestehen und es gibt Materialien, die im Feuer verbrennen. Und das, was wir lernen sollen, ist, es gibt Dinge, die beständig sind, die bestehen im Feuer und das ist gut, die haben Qualität und anderes hat nicht die Qualität und es wird verbrennen. Was ist jetzt das, was ewig bleibt und wertvoll ist? Und was ist jetzt das, was wie Stroh und Holz einfach vom Feuer verzehrt wird und nicht übrig bleibt? Gott lässt uns hier nicht Orientierung, nicht ohne Orientierung, sondern woran können wir erkennen, was gut ist? Ganz einfach, er hat uns Vorbilder gegeben. Und wenn wir uns diese Vorbilder in der Bibel anschauen, dann merken wir, worauf es Gott ankommt. Hauptvorbild und Beispiel für ein wirklich wertvolles, gutes Leben und gute Werke ist Jesus selbst. Jesus handelt in Einheit und in Verbindung mit Gott, seinem himmlischen Vater. Das, was er tat, entsprach seinen Werten und seinem Wesen. Diesem Vorbild können wir nacheifern. Und es ist eigentlich ganz einfach. Einfach lesen, mit Gott im Gespräch sein, sich inspirieren lassen. Und dann gebe ich euch einfach mal drei weitere Aufforderungen weiter, wie ihr Qualität erkennen könnt. Das erste ist, suche Gott und werde wie er, dann wird dein Werk immer besser werden. Wenn ich das so sage, dann kannst du wissen, dass genau das auch Gottes Wille für dich ist, wo er dich hinbringen möchte. Das musst du nicht aus eigener Kraft tun. Deswegen das zweite, nutze die Verbindung mit dem Heiligen Geist in dir. Lasse dich leiten für das, was du tust und wie du es tust. Und das dritte, wenn du spürst, Gott redet zu dir oder er macht dir einfach deutlich, was du tun sollst, dann sei einfach gehorsam und vertraue, dass Gott segnet, wenn du tust, was er dir zeigt. Das ist nicht schwer. Du merkst, was er von dir will, dann vertraue ihm und tu es einfach und du wirst merken, dass Gutes dabei herauskommt. Die Dinge, von denen ich hier rede, ereignen sich im Alltag oft ganz natürlich. Hin und wieder hat Gott mal einen Brocken für uns, der uns mehr herausfordert, aber im Großen und Ganzen nimmt uns der Heilige Geist mit auf einen Weg und wir bauen automatisch Gutes, auf diesem Fundament Jesus. Jetzt hat natürlich dieser Bibeltext nicht nur die positive Seite, wie baut man Gutes, sondern es gibt auch die andere Seite, dass man falsch baut, nicht Beständiges baut. Aber diesen Punkt lasse ich in der Predigt weg und ich sage euch warum. Ich glaube, wenn jemand im Kontakt mit Gott lebt und sich mit ihm und seinem Wort beschäftigt und sich von seinem Heiligen Geist leiten lässt, wird er automatisch gute Werke bauen und dann wird dieses Feuergericht, in Anführungsstrichen Gericht, nicht was Negatives sein, sondern sagst du, Herr, ich freue mich auf den Moment, wo das, was in meinem Leben gewachsen ist, was wertvoll bei dir war, sichtbar wird, dass ich es selber erkennen kann. Und ich glaube, wir werden überrascht sein, wie viel und auch was Gott in unserem Leben gebaut hat oder wir mit ihm. Ich bin auch überzeugt, Gott macht es uns leicht und er will uns belohnen, weil der, von dem die Rede ist, das ist nicht der Richter, der uns verurteilt, sondern der Vater, der uns leitet. Ich will euch zum Schluss zwei Bibelverse zeigen, die uns in dieser positiven Sicht, auch in der Hilfe Gottes, in diesem Werke, Geist gute Werke bauen, bestätigt oder auch ermutigt. Gott baut nämlich aktiv an unserem Werk mit. Philipper 1, Vers 6. Und viele von euch, glaube ich, kennen das sogar auswendig, diesen Vers. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Der Jesus Christus, der Heilige Geist, Gott Vater, dieser Gott, an dem wir glauben, der leitet uns und will uns fähig machen und er ist dabei, unser Leben mit beständigen, wertvollen, guten Sachen aufzubauen und zu vollenden. Epheser 2, Vers 20. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ist vorbereitet. Wenn du im Kontakt mit Gott lebst, einfach empfängst, was dran ist, mit ihm dein Leben gestaltest, wird viel Gutes entstehen. Und der Blick dieser Predigt ging ja viel auf das Ende, ne, wenn Jesus wiederkommt und das alles offenbar wird. Aber stell dir mal für einen Moment vor, was es bedeutet im Hier und Jetzt, wenn wir unsere Beziehung so leben, wie es gut ist in Gottes Augen, wenn wir in der Gemeinde so miteinander umgehen, auch aktiv sind, wie Jesus sich das vorstellt, wenn wir uns selber so sehen können, wie er uns sieht, wenn wir in unseren Familien das leben, auf unserer Arbeit, wir werden am meisten selbst davon profitieren. Das heißt, dieser Wunsch Gottes, dass wir Qualität in unserem Leben haben, das kommt zuerst uns zugute und das finde ich irgendwie typisch Gott. Jetzt bin ich mit meiner Predigt am Ende, aber mir ist noch ein Teil ganz wichtig geworden. Ihr habt gemerkt, dass ich gesagt habe, bevor man überhaupt in diese Situation kommt, dass das Leben in diesem Feuergericht geprüft wird, muss man überhaupt erstmal gerettet sein. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einen Bekehrungsaufruf machen. Vor dem Feuergericht ist es lebensentscheidend für jeden Menschen, ob er an Jesus Christus glaubt und sein Leben ihm 100% anvertraut hat. Es ist wirklich lebensentscheidend, ob wir bereit waren oder ob man bereit war, Jesus als Herrn in seinem Leben zu wählen. Und ich kann gar nicht über diesen Text predigen, ohne diese Einladung auszusprechen. Ich habe gesagt, ich glaube wirklich dem, was in der Bibel steht. Und Jesus macht es deutlich, dass es eine Situation gibt, wo es wichtig ist, ob wir uns haben retten lassen, das neue Leben empfangen lassen haben oder noch nicht. Und nur die, die sich haben retten lassen, die das neue Leben empfangen haben, die diese Entscheidung für Jesus getroffen haben, die haben das ewige Leben. Und die anderen werden ewig verloren sein. Und Gott möchte das für keinen Menschen. Jesus ist deswegen Mensch geworden, damit jeder Mensch die Ewigkeit, ich sag mal im Himmel, mit ihm verbringt. Und deswegen möchte ich diese Einladung aussprechen in diesem Gottesdienst, dass wenn du merkst, Gott gibt dir den Glauben und er spricht dich an, heute eine Entscheidung für ein Leben mit ihm zu treffen, dann mach das. Denn wenn du diese Entscheidung triffst, gilt für dich, was Jesus sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Heute kann für dich der Moment sein, wo du genau das erfährst, dass du vom Tod ins Leben übergehst, weil du Gott dein Leben gibst und er dir dieses neue Leben schenkt. Wir werden gleich eine Gebetsgemeinschaft haben. Nach der Gebetsgemeinschaft werde ich die Frage stellen, wer von euch ist hier und spürt, heute ist mein Moment, Gott mein Leben zu geben. Dann meldest du dich einfach, sodass ich dich sehen kann. Und nach dem Gottesdienst komme ich dann auf dich zu und dann sprechen wir zusammen ein Gebet, wo du Gottes sagen kannst, dass du ihm dein Leben geben möchtest. Und dann beten wir zusammen für diesen Neustart. Lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Jeder, der möchte, kann das, was ihm auf dem Herzen ist, als ein kurzes Gebet zu Gott bringen. Betet lieber öfter und kürzer als alles in ein langes Gebet. Und ich werde dann diese Gebetsgemeinschaft mit einem Abschlussgebet beenden.